Guten Morgen, Haus des Herrn. Wir haben so viele Gäste da, wir blamieren uns. Guten Morgen, Haus des Herrn. Ah, Sie waren da. War es nicht wunderbar, Gott anzubeten, in seiner Gegenwart zu stehen? Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deinen Namen. Danke euch, Lobpreisteam. Lass uns dem Lobpreisteam mal einen fetten Applaus geben. Ich habe so genossen, diesen alten Klassiker zu singen, einfach in Gottes Gegenwart zu stehen und zu sagen, Herr, ich bete dich an, Halleluja. Und dir ging es vielleicht ähnlich, vielleicht auch nicht. Das bringt mich zu meinem Thema. Wer von euch war gestern bei dem Gemeindemitarbeiterfrühstück dabei? Wenn es euch geht wie mir, seid ihr auch Genießermenschen und liebt gutes Essen, liebt ab und zu vielleicht ein Glas Wein oder ein gutes Gespräch oder einen französischen Wein mit einem Stück Käse oder was auch immer. Und ich habe euch einige Bilder mitgebracht und würde gerne von euch hören, was ihr mit Genuss verbindet. Ich zeige euch die Bilder und wir müssen vorher eine kleine Abmachung treffen. Jedes Mal, wenn ihr ein Bild seht, mit dem ihr Genuss verbindet, dann müsst ihr mir mit einem kulinarischen Amen quasi antworten in Form von Okay, können wir das einmal üben zusammen? Also ihr seht ein Bild mit Genuss und von euch kommt Genau. Also ich habe euch einige Bilder mitgebracht. Ihr steht morgens auf oder es ist der Nachmittag oder es ist der Vormittag oder wie auch immer oder nach der Arbeit kommt ihr nach Hause. Irgendjemand serviert euch eine wirklich tolle, leckere Tasse Kaffee. Mhm. Es ist Sommer, es ist richtig heiß und ihr steht Schlange an der Eismanufaktur, wo auch immer. Oder ihr sitzt euch in ein Eiscafé und ihr seht ein Eis. Mhm. Nach dem Gottesdienst, die Predigt war wieder mal viel zu lange, ihr habt ein riesen Loch im Magen, ihr kommt in eine Pizzeria und der Italiener serviert euch ein Stück Pizza. Lecker. Manche von euch haben es nicht so sehr mit Pizza und Italiener und ihr geht zum Japaner. Überrascht, einige Sushi-Liebhaber. Einige von euch, und das habe ich gestern von einigen Jungs auch erfahren, lässt das Herz höher schlagen, wenn ihr ein saftiges Steak seht. Und wenn ich mir überlege, wie manche von euch gestern beim Gemeindefrühstück das Waffeleisen belagert haben, dann müsste jetzt eigentlich das Größte kommen. Genau. Und ein letztes Bild für euch. Ihr kommt nach Hause nach einem langen Arbeitstag oder ihr wart bei Freunden eingeladen, ihr hattet eine schöne Mahlzeit zusammen. Und am Ende gibt es einen Rotwein mit Käse dazu. Auch einige Liebhaber. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Einige von euch haben sich jetzt vielleicht gefragt, beim Sushi oder beim Wein oder beim Käse, was ist das denn? Was hat er am Käse? Was ist schon so lecker an Sushi? Oder vielleicht trinkst du oder bist du Vegetarier und das war für dich der reinste Hohn mit dem Steak und was du da jetzt gesehen hast und sagst dir, damit kann ich gar nichts anfangen. Wenn es dir so geht beim Wein, möchte ich dir kurz eine Geschichte erzählen oder eine kleine Story im Buch von Johannes Hartel, In meinem Herzen Feuer. Einige von euch waren auf der Meerkonferenz dieses Jahr oder die Jahre davor. Und er beschreibt dort eine Begebenheit, wo er in Frankreich ist und bei einer Weinverkostung dabei ist. Und sie laufen durch diesen Weinkeller und es ist ein Weingourmet dabei, der ihm davon erzählt, was sie dort zu erschmecken oder zu erleben haben. Endlos lange Reihen von Holzfässern, wie Katakomben oder wie Museum, beinahe sakrales Schweigen umhüllt sie. Nach wenigen Sekunden komme ich zu einem untrüglichen Schluss. Das riecht nach Wein. Eindeutig. Das erste Schlückchen bestätigt meine Einschätzung. Die Flüssigkeit schmeckt nach Wein. Nach Rotwein vielleicht sogar. Mein Blick geht zu unserem Führer. Ein Inder. Ehemaliger Feinkosthändler für Käse in Frankreich lebend und deutsch sprechend. Nun steht er hier und wird von Sekunde zu Sekunde begeisterter. Starrt stechend in sein Glas. Seine Nase saugt an der Öffnung. Er scheint etwas Unglaubliches entdeckt zu haben. Doch was? Ah, sagt er, seine Augen unverwandt auf die rote Flüssigkeit im Glas gerichtet. Und mit einem unnachahmlichen indischen französischen Deutsch fährt er fort. Das ist phänomenal. Ich rieche Erdbeeren, Kirschen, Blüten. Sofort riechen auch wir Kirschen, Blüten. Naja, vielleicht mit etwas Fantasie. Doch es geht weiter. Ich präzisiere. Erdbeermarmelade, etwas Banane. Immer ungläubiger blicken wir einander an und versuchen angestrengt, das zu schmecken, was hier scheinbar zu schmecken ist. Doch unser Führer lässt nicht nach. Toastbrot, ruft er zurück. Leichte Röstaromen, wie von frischem Kaffee. Das ist eine Frühstücksszene. Ich hoffe, Didier, du vergibst mir meinen wunderbaren französischen Akzent. Aber wenn es euch auch geht wie mir, als Weinbanausen, die wahrscheinlich einen 4-Euro-Wein vom Rewe nicht unterscheiden können von einem 80-Euro-Wein, dann fragt ihr euch vielleicht, what the heck? Ist doch nur eine Flüssigkeit. Ist doch nur ein bisschen was Rotes da im Glas. Ist wirklich so besonders? Kann man da wirklich was rausschmecken? Und es liegt auf der Hand, dass unsere Geschmacksnerven nicht trainiert sind und nicht entwickelt sind, wie die dieses Gourmets zu erschmecken und zu erkennen und zu realisieren, was es da zu erschmecken gibt. Und als ich diese Geschichte las, fiel mir auf, und ich stellte mir die Frage, geht es uns oft nicht auch so oft so, wenn wir an das Wort Gottes denken? Im Psalm 119, der trieft quasi vor Lobeshymnen für das Wort Gottes. Und ich gebe euch eine Kostprobe. Öffne meine Augen, dass ich die Wunder aus deinem Gesetz schaue. Oh, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Deine Zusagen sind für mich Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Voller Wunder ist, was du in deinem Wort bezeugst. Und darum halte ich mich von ganzem Herzen daran. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Wenn ich diese Verse lese, dann stelle ich fest, meine geistlichen Geschmacksnerven sind vielleicht noch nicht ganz so entwickelt oder trainiert, wie dieses Psalmisten, der diesen Psalm 119 geschrieben hat, der sich so an dem Wort Gottes freuen konnte, dass er sagen konnte, es ist mir mehr wert als Gold und Feingold und ich freue mich über dein Wort, Gott, wie einer, der große Beute macht. Und ich will euch heute mitnehmen in die Geschichte von König Josia, während ihr jetzt an Steak und Sushi und Waffeln und Rotwein denkt und euch die Geschichte von König Josia vorlesen oder erzählen. Und ihr könnt sie nachschlagen bzw. auch daheim nachlesen in 2. Könige 22 bis Kapitel 23, Vers 25. Also es sind anderthalb Kapitel, die ihr zu Hause durchgehen könnt. Und ich möchte euch einige Auszüge daraus vorlesen. Josia lebte in einer Zeit, die vollkommen gottlos war. Wir sagen heute, wir leben im christlichen Abendland und es wird immer liberaler und die Welt oder die Gesellschaft wird gottloser, möchte von Gott nichts wissen. Aber wenn wir uns anschauen, wie Josia gelebt hat, er war einer der letzten Könige im Königreich Juda, etwa 600 vor Christus. Sein Großvater Manasse hatte Gott extrem erzürnt, weil er überall Götzentempel aufgebaut hatte. Auf den Höhen gab es freizügige Tempelprostitution. Er hat seinen Sohn geopfert, hat ihn verbrennen lassen. Sie haben sich abgewandt von Jahwe und von Gott. Kurz danach wurde sein Sohn König, der nach 2 Jahren ermordet wurde. Und danach entschied das Volk, wir machen Josia zum König. Und Josia in dieser gottlosen Zeit wird König mit 8 Jahren. Und das heißt im Kapitel 22. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Und es geschah im 18. Jahr des Königs Josia, da sandte der König den Schreiber Schaphan ins Haus des Herrn und sagte, geh hinauf zum hohen Priester Hilkia, dass er das Geld, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, den Werkmeistern oder Handwerkern gebe, die im Haus des Herrn sind, um die Risse des Hauses des Herrn auszubessern. Und der hohe Priester Hilkia bei der Ausbesserung des Hauses sagte zu Schafan, dem Schreiber, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und der Schreiber Schafan kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl dem Priester Hilkia und sagte, geht hin und befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat. Da ging der Priester Hilkia und seine Männer zu der Prophetin Hulda und redeten zu ihr. Und sie sagte zu ihnen, sag dem Mann, der zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, der Gott Israels. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe auch ich dich erhört, spricht der Herr. Lass uns noch kurz beten. Himmlischer Vater, danke dir für dein Wort. Danke dir, Herr, dass wir uns auf dein Wort stellen können und dass wir uns auf dein Wort verlassen können und aus deinem Wort lernen können. Danke dir, Herr, für diese Geschichte von Josia in 2. Könige. Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen jetzt weit machst, Herr, dein Wort zu hören und von dir zu empfangen. Stell unsere inneren Antennen auf, Herr. Und mach uns empfänglich für dich, Gott. Amen. Was mich absolut fasziniert an der Geschichte mit Josia, ist, wie Josia reagiert, als er das Buch des Gesetzes findet. Nicht unbedingt die Tatsache, dass sich die Kleider vom Leib reißt, das soll jetzt kein Ansporn für uns sein, wenn wir die Bibel lesen, sondern die tiefe Trauer, die er empfunden hat und das Erkennen, hey, wir haben echt missgebaut. Der Tempel war vernachlässigt, Juda folgte Baal nach und betete alle möglichen Götzen an. Sein Großvater hatte, wie ich erwähnt habe, seinen eigenen Sohn geopfert. Manasse verfolgte Propheten, die zu ihm kamen. Das heißt, er hat eine riesige Blutspur hinterlassen und die Bibel sagt sogar in einem Vers, bis Jerusalem voll war vom Blut. In der Tradition heißt es auch, dass eventuell Jesaja ihm zum Opfer gefallen ist, als er aufgestanden ist und gemahnt hat, dass sich das Volk von Gott abgewendet hat. Und das ist, ich komme zu meinem ersten Punkt und das ist meine absolute Hauptbotschaft am heutigen Morgen für dich und für jeden Einzelnen von uns. So wie Josia das Wort herausgekramt hat und auf einmal festgestellt hat, hey, das spricht er zu mir, will ich heute zu dir sagen, Gottes Wort ist relevant für dich. Gottes Wort spricht zu dir. Und es war damals vor 2500 Jahren in der Zeit von Josia, in der Zeit von Jesus Christus, hat Jesus gesprochen und auch heute noch spricht Gott zu dir. Und das ist mein erster Punkt. Gottes Wort ist für dich relevant und zwar heute. Und Gott möchte heute durch sein Wort zu dir sprechen. Wie Silke vorhin gesagt hat, sie hat mir diese coole Vorlage gegeben. Eine Möglichkeit, mit Gott zu wachsen, ist einfach die Bibel zu lesen. Und wenn man sich vorstellt, dass dieser wunderbare Gott, den wir angebetet haben, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Dieser wunderbare Gott, der uns geschaffen hat, der die Welt in seiner Hand hält, er macht sich klein und er macht sich erkennbar und lesbar in seinem Wort. Ist das nicht genial? Es berührt mich jedes Mal, wenn ich das sehe, dass ein Gott, der es eigentlich nicht nötig hätte, trotzdem zu uns kommt, zu jedem Einzelnen von uns und zu uns sprechen möchte, mit uns kommunizieren möchte. Und ich glaube, dass Kirche, die fly ist, Kirche, die abgeht, Kirche, die in ist, immer eine Kirche ist, bei der Gottes Wort relevant ist. Amen. Gottes Wort spricht nicht nur damals, klar und deutlich, Gottes Wort spricht auch heute. Und manchmal spricht Gott durch Wunder, manchmal spricht Gott durch das Kommen Jesu Christi selbst vor 2000 Jahren, heute durch seine Bibel, manchmal auch vielleicht durch Träume, ganz direkt. Aber Gott will zu dir sprechen. Und ich finde interessant, in Vers 18 heißt es, als Josia das Gesetz gelesen hatte und das Buch erkannt hatte, heißt es, er hat das Passafest einberufen. Es wurde seit 500 Jahren nicht mehr gefeiert, seit den Tagen Samuels etwa. Man hatte es vernachlässigt. Und hat nicht gesagt, naja, das war ja damals schon relevant und es hat schon eine Rolle gespielt, aber heute, wie können wir das uminterpretieren, was will er uns denn damit sagen? Nein, er hat das angewandt, was er gelesen hat. Und genauso das Wort Gottes für dich heute, wenn du es liest, egal ob es 2000 Jahre alt ist oder 2500 Jahre, egal wie alt, Gott will zu dir sprechen durch sein Wort. Und ich will dich heute Morgen challengen und dich heute Morgen fragen, wo hast du deine Bibel heute? Wo ist Gottes Wort heute? In Josias Fall lag sie verstaubt und unter Trümmern, irgendwo vergessen, vielleicht in einem Keller oder im Verlies, im Tempel. Deine Bibel ist vielleicht nicht im Keller, vielleicht liegt sie auf dem Schreibtisch oder ist auf dem Regal oder ist ungenutzt in deinem iPad oder wo auch immer. Vielleicht angestaubt, vielleicht auch nicht und vielleicht bist du auch ein sehr, sehr aktiver Bibelleser. Aber ich will dich challengen. Lass Gott zu dir sprechen. Und lass das Wort Gottes, die Relevanz des Wortes Gottes in dein Leben kommen. Hol deine Bibel raus. Kram sie heraus und lass sie zu dir sprechen, weil sie relevant ist für dich. Vielleicht hast du eine App und swipest sie durch und musst deine Bibel nicht mehr aufschlagen, sondern eher anmachen. Aber egal, was du tust, hol deine Bibel heraus, kram sie heraus und lies sie. Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung, wenn wir heute sagen, schlag deine Bibel auf. Es könnte in 10 Jahren, ich werde in 4 Wochen Papa, das haben wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen, wenn ich meinem Sohn, und ja, es wird ein Junge, erzähle, dass wir die Bibel aufgeschlagen haben, wird er vielleicht sagen, aufgeschlagen? Wieso? Mach die Bibel doch an. Auf dem iPad. Also egal, was du machst, ob du sie aufschlägst, ob du sie anmachst, hol sie raus, ob du sie in deinem Auto hörst und lass die Bibel zu dir sprechen. Zweiter Punkt. Lasse Gottes Wort an dich ran. Erlaube, dass Gottes Wort in deinem Herzen arbeitet. In 2. Könige 22, Vers 11 heißt es, und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und später spricht Gott zu ihm und sagt, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort geredet habe, und du deine Kleider zerrissen hast und von mir geweint hast, darum habe auch ich gehört, spricht der Herr. Wenn die Bibel einfach ein Lesebuch wäre oder eine Fibel oder ein Übungsheft, das wir einmal alle 2-3 Jahre per Bibelleseplan abhaken könnten, dann würde es keinen Unterschied machen. Aber die Bibel, es heißt in Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch und trennt Seele und Geist, Mark und Bein. Es zieht die geheimsten Wünsche und Gedanken der Menschen zur Rechenschaft. Wenn du die Bibel liest und wenn du die Bibel an dich heranlässt, das sind absolut kraftvolle Worte, wie ein zweischneidiges Schwert. Sie wird zu dir sprechen und sie wird dein Leben verändern. Dein Leben wird nicht unverändert bleiben. Ein Buch, das wir heute lesen und morgen zur Seite tun, das haben wir vielleicht in 2 Wochen oder vielleicht in einem Jahr vergessen. Die Bibel wird dich verändern. Die Bibel ist Gottes lebendiges Wort. Und das heißt, wie es in Hebräer heißt, wie ein zweischneidiges Schwert. Sie ist in der Lage, durchzudringen, zu trennen Seele und Geist, unsere Gedanken zu richten. Und sie kann dich verändern. Ich will dich ermutigen, Gottes Wort nicht einfach abzutun und auf der Seite liegen zu lassen und es als eine Ansammlung oder als ein Buch mit einigen netten Regeln, die alte Männer mal zusammengestellt haben, zu lesen, sondern zu erkennen, hey, das ist der lebendige Gott, den wir anbeten, der zu mir sprechen will. Und was ist die Folge? In 2. Könige 22, 19 heißt es dann, darum habe ich dich erhört, spricht der Herr. Ist nicht genial? Josia geht auf seine Knie, sucht Gott, fragt ihn, Gott, wo bist du? Ich will was verändern. Und Gott spricht und Gott reagiert. Wir sehen später in Vers 20, da heißt es, du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Ich lasse dich in Frieden sterben. Jetzt denkst du dir, toll, jetzt lese ich Gottes Wort und lässt mich sterben. In dem Falle war es so, dass Gott Gericht beschlossen hatte über Juda, weil es gegen ihn gesündigt hatte und über Generationen hinweg Götzendienst getrieben hatte. Und das Gericht würde kommen. Und Gott hat gesagt, aber ich habe dein Herz gesehen, ich habe gesehen, du hast dich nach mir ausgestreckt und du wirst in Frieden sterben, ich werde das Gericht aufschieben. Und das Geniale ist, egal ob du König bist von Juda, egal ob du Priska bist, Silke, Anna oder Jesse oder Josia oder Holger oder Anna oder wer auch immer. Gott will zu dir sprechen und er will dein Leben persönlich verändern. Und das Geniale ist, was ich einfach stark finde, Gott stattet uns nicht nur aus, und wie wir vom Anderle letzte Woche gehört haben, er sendet uns raus in diese Welt und sagt uns, hier ist die Bibel, lies sie, sie kann dich verändern und sie hat Kraft, was in deinem Leben zu bewirken. Nein, du kannst diese Bibel und du kannst das gute Wort, das du bekommen hast, anderen mitteilen, anderen mitgeben. Sie hat nicht nur Kraft, dich zu verändern, sondern Menschen in deinem Umfeld zu verändern, deine Kollegen, deine Kommilitonen, deine Nachbarn zu verändern. Trag diese gute Botschaft mit an sie raus. Billy Graham sagte, die Bibel, die Gemeinde ist die einzige Bibel, die diese Welt liest. Oft ist es so, dass unsere Nachbarn eigentlich gar nichts davon wissen wollen und gar nicht in die Gemeinde mitkommen wollen. Das interessiert sie alles nicht, Hausgruppe, oder man rollt mit den Augen, wenn man sie anspricht, und das ist den Leuten egal. Aber dich sehen sie jeden Tag. Du kannst zu ihnen sprechen. Du kannst die gute Botschaft, die Gott dir gegeben hat, diese lebensverändernde Botschaft in ihr Leben hineintragen. Einige von euch kennen vielleicht Dr. Mark Gabriel. Es ist ein Deckname, weil er nach wie vor verdeckt oder versteckt in den USA lebt. Er ist einer der angesehensten Professoren gewesen in der islamischen Welt und hat an der angesehensten muslimischen Uni gelehrt, war lange Jahre Imam und hat sich 30 Jahre lang nur mit dem Koran beschäftigt. Und hat angefangen, in seinem Herzen zu spüren, hey, da ist mehr. Da ist mehr als das, was ich vom Koran weiß, was ich von Mohammed weiß, wie er gelebt hatte. Und es hat ihn nicht mehr losgelassen, dieser Gedanke. Er hat Gott gesucht und hat gefragt, wenn es dich gibt, Allah, dann will ich dich finden. Und er ging in Kairo zu einer Apotheke, die er regelmäßig besuchte, um sich irgendwelche Tabletten verschreiben zu lassen oder verkaufen zu lassen. Und die Frau sah, dass ihm schlecht ging, dass er irgendwie angetan war und irgendwas rumorte in ihm. Und sie fragte ihn, was ist los mit dir? Ich sehe, dir geht's nicht gut. Und er sagte, ich bin auf der Suche nach Gott. Und diese Apothekerin war Christin. Und sie sagte, heute Abend, wenn du deine Tabletten einnimmst, dann nimm das hier mit dazu ein. Und sie zog unter dem Tresen ein neues Testament hervor und gab es ihm. Und er hat es gelesen und es hat ihn verändert. Und wo er vorher Totschlag und Hass auf andere gepredigt hat, kam er zu Matthäus 5. Und ihr könnt seine Geschichte nachlesen in seinen Büchern, Jesus und Mohammed, er hat zu viel zum Islam, zum Terrorismus generell geschrieben. Und er sagte, als ich auf einmal in Matthäus 5 ankam und ich las, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gott schauen. Die Friedfertigen? Segnet die, die euch verfolgen. Freut euch, wenn ihr ausgelacht werdet. Denn ihr wisst, dass sie mich ausgelacht haben. Sie werden euch auch verfolgen, euch auch auslachen. Und es hat sein Leben komplett und radikal verändert. Einfach nur durch das Lesen des Wortes Gottes. So wie diese Apothekerin ihm das Neue Testament gegeben hat, so kannst du auch deinem Nachbarn, deinem Kommilitonen Gottes Wort bringen und es wird ihn verändern. Amen. Ich habe selbst in meinem Leben erlebt, wie mich eine Stelle als kleines Beispiel auch verändert hat. Es war im Jahr 99. Ich sage jetzt im Rückblick oder wenn ich davon erzähle, wenn Menschen mich fragen, wann bist du zum Glauben gekommen, dann sage ich immer, da habe ich mich bekehrt. Ich bin eigentlich christlich aufgewachsen im christlichen Elternhaus. Aber irgendwie war es so alles irgendwie Tradition und man ging einfach zum Gottesdienst, man kannte die ganzen Stories aus der Kinderstunde. Und es war einfach so ein trockenes Ding irgendwie, so ein ausgelutschter Lappen und da tat sich nicht viel. Und es war die Zeit, als in Pensacola auch eine Erweckung ausgebrochen war. Und meine Schwester war auf einer Silvesterfreizeit in Norddeutschland, die von einem dieser Pastoren geleitet wurde. Und sie kam zurück und sie hatte auf einmal dieses Feuer und sie hatte einfach diese tiefe Gotteserkenntnis über ihre eigene Schuld vor Gott, über ihre eigene Sünde vor Gott, aber auch gleichzeitig, dass Gott ihr vergeben würde und dass Gott mit ihr gehen würde. Und ich dachte mir, das will ich auch haben. Und eine Stelle, an der ich hängen geblieben war, war Römer 8,11. Und da heißt es, wenn der Geist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch lebt, dann wird er auch eure sterblichen Glieder lebendig machen. Stellt euch das vor, der Geist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, das muss ein ziemlich starker Geist sein, der lebt auch in dir und er kann dich lebendig machen. Und ich fing an zu beten und sagte, Gott, ich will auch dieses Feuer haben, Gott, ich will auch lebendig gemacht werden durch dich. Ich will nicht mehr so ein Larifari-Leben leben. Und von dem Tag an hat sich alles geändert. Es war nicht sofort, über Nacht, aber ich habe gesehen, wie Stück für Stück für Stück für Stück meine Leidenschaft gewachsen ist für Gott. Ich stand, es war ein Sonntag, und ich bin auf die Bühne gekommen und ich habe damals angefangen, Bass zu spielen. Und ganz klassisch, ich predige, danach ging das Lobpreisteam vor. Ich stand auf der Seite, hatte meinen Bass so halbherzig in der Hand und irgendwas sprach zu mir, hey, stell den Bass ab und geh runter und lass für dich beten. Und ich habe mir erst gedacht, oh, so peinlich, ich bin ja im Lobpreisteam und was werden die Leute sagen und ich muss ja Vorbild sein und jetzt stehe ich schon hier und dann muss ich wieder runter und dann für mich beten lassen, hat der ein Problem. Letztendlich habe ich es geschafft, Gott sei Dank, zu sagen, um meinen Stolz zu überkommen, meinen inneren geistigen Schweinehund, bin runter und habe für mich beten lassen. Und dann brach alles aus mir heraus. Ich habe eine halbe Stunde geflennt wie ein Schlosshund. Ich habe gespürt, wie Gott mich berührt hatte. Mit dieser Vers aus Römer 8,11, wenn der Geist Gottes, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch lebt, wird er auch euren Leib lebendig machen. Mich total verändert hat. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Wenn ihr die Bibel lest, lasse Gottes Wort an dich ran. Der dritte Punkt und der letzte Punkt. Setze um, was du verstanden hast. In 2. Könige 23, 1-14 und Vers 24 haben wir eine ganze Auflistung dessen, was Josia gemacht hat. Das heißt abschließend, vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zum Herrn umgekehrt wäre, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen Kraft, nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen niemand aufgestanden. Die Väter vor ihm, seine Großväter, die Könige in Israel, in Juda, es gab durchaus Mini-Erweckungen, aber niemand hat es so gründlich durchgezogen wie Josia. Er hat sich komplett abgewendet, er hat komplett aufgeräumt, er ist durch die Lande gezogen, hat alle Tempel abgerissen, hat alle Hügel eingestampft, alles, was nicht Jahwe Gott verherrlicht hat, alles, was Astarte oder was Baal oder wem auch immer Ehre bringen sollte, hat er vernichtet, alle Tempeldiener entlassen und komplett aufgeräumt. Er hat verstanden, dass das, was er da liest, nicht einfach nur allegorisch oder metaphorisch zu verstehen ist. Er hat verstanden, ich muss etwas umsetzen und tun. Ich möchte dich heute auch challengen und fragen, welche Götzen oder welche Dinge musst du aus deinem Leben rausschmeißen? Wo musst du aufräumen? Vielleicht deine nervigen Nachbarn oder deine Kollegen trotzdem Gutes tun, wenn sie dich mobben oder wenn sie dich ablehnen? Oder vielleicht hast du gelesen in Petrus, wie es heißt, hey, seid gastfrei zu allen Menschen, dass du vielleicht deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin ein Haus öffnen solltest. Lässt du dieses Wort an dich ran? Gibt es vielleicht Götzen, die du wirklich rausschmeißen musst, wie Facebook oder dein iPhone vielleicht oder YouTube oder Fernsehen oder Internet? Was ist es, was deine Zeit einnimmt, was deine Zeit dir raubt? Vielleicht deinen Lieblingssünden den Kampf anzusagen, die sich so eingeschlichen haben. Zorn oder Neid, vielleicht chronische Unzufriedenheit. Nicht Böses mit Bösem zu vergelten oder verbal zurückzuschlagen, einfach weil du redegewandt bist und weil du es kannst. Was auch immer du verstanden hast, ich will dir zurufen, setz es um. Der erste Punkt, Gottes Wort ist für dich relevant. Lass Gottes Wort an dich ran. Und der dritte Punkt, setze um, was du verstanden hast. Und ich habe ein kleines Bild für euch vorbereitet, das ich euch zeigen möchte. Wie ihr seht bei HDH, bei uns geht es immer nur um Essen und Genießen. Wenn du dir dieses dunkle Glas vorstellst, als sei es deine Sünde, sei es dein schlechter Charakter, deine schlechten Gewohnheiten, egal, was es ist. Und du kommst vor Gott und du siehst, du hörst die gute Nachricht. Hey, Gottes Wort ist wirksam, Gottes Wort ist stark. Und du fängst an zu lesen und du hörst Johannes 3,16 und es fließt in dich hinein. Und du sagst dir, naja, also viel ist ja eigentlich noch nicht passiert. Ich weiß jetzt, er liebt mich und hat seinen Sohn gesandt für mich. Und dann hörst du im Hausgeist, hey, lies ganz Johannes, lies weiter. Und es fließt in dich hinein und du bist 3 Wochen im Hauskreis und gehst immer wieder hin und sagst dir, naja, aber ich habe immer noch so viel Sünde und immer noch so viele schlechte Gewohnheiten in meinem Leben. Irgendwie berührt mich das nicht. Dann kommst du in eine Minigruppe. Du tauschst dich aus, du bekennst deine Sünden. Und du selbst merkst vielleicht gar nicht, wie du dich veränderst. Und sagst dir, hey, aber jetzt habe ich die Bibel schon einmal komplett durchgelesen und da ist immer noch so viel Schlechtes, so viel Sünde in meinem Leben. Mach weiter. Hol dir noch eine Portion. Lies vielleicht nochmal Römer durch, vielleicht nochmal die Evangelien, sprich mit deinem Hausgruppenleiter, verbring Zeit mit Gott, verbring Zeit im Gebet und du wirst sehen, wie du dich Stück für Stück, für Stück für Stück, für Tropfen veränderst. Und wir sehen, dein Leben wird sich verändern. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, danke dir für dein Wort. Danke dir, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr. Und dass dein Wort, Herr, kein trockenes Brot ist, Herr, auf dem wir herumkauen, sondern dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort wirksam ist und dass dein Wort in unsere Herzen hineinspricht, Herr. Herr, ich bitte dich, wie wir das gesehen haben mit dem Wasser, Herr, dass unser Herz, unser Leben verändert. So bitte ich dich, Gott, dass du kommst, Herr, und alles wegnimmst, Herr, was uns von dir trennt, Herr. Weil wir dir noch nicht ähnlich sind, Herr. Dass unser Herz sich aufmacht, Herr, sich weit macht dir gegenüber, Herr. Und dass wir mehr und mehr werden wie du, Jesus. Amen.